Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Wir dürfen in unserer Mitte ganz herzlich begrüßen Winrich Schäffbuch und seine liebe Frau Beat. Seid ganz, ganz herzlich willkommen. Wer ist Winrich Schäffbuch? Über sein Leben und Wirken ein paar Sätze, die bestimmt unvollständig sind, aber trotzdem, damit Sie, die ihn vielleicht noch nicht kennen, einen Eindruck gewinnen. Schäffbuch wuchs als Sohn eines Lehrers unter anderem zusammen mit seinem Bruder Rolf Schäffbuch auf. Rolf Schäffbuch hat zu Lebzeiten auch hier Bibelfreizeiten gehalten. Er studierte evangelische Theologie und arbeitete danach zwischen 1964 und 1970 als Bezirksjugendpfarrer in Sulgen, bevor er als Gemeindepfarrer an die Ludwig-Hofacker-Kirche in Stuttgart wechselte, wo er bis zu seinem Ruhestand im Jahr 2000 tätig war. Das ist, glaube ich, die Holzkirche. Ja. Danach war er bis 2006 Leiter der 1980 und 1985 mitbegründeten Hilfswerke Hilfe für Brüder, kann ich mich auch erinnern, und Christliche Fachkräfte International und Initiator deren Jugendkonferenz für Weltmission, JUMICO. 1969 wurde er Nachfolger von Hans Brandenburg als Vorsitzender des Missionsbundes Licht im Osten. Er war Mitglied des Hauptvorstandes der Deutschen Evangelischen Allianz, wirkte in der Württembergischen Landessynode mit und gehörte zum Leitungskreis der Christusbewegung Lebendige Gemeinde. In seinem Ruhestand ist er vorwiegend als Redner, Buchautor und Leiter von Studienreisen tätig, als Redner bei uns jetzt. Winrich Schäffbuch ist mit Beate, geborene Eichele, verheiratet. Das Ehepaar hat 4 Töchter und wohnt in Stuttgart. Also ganz herzlich willkommen noch einmal an dieser Stelle. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, hab Dank, dass du jetzt als der lebendige Herr hier in unserer Mitte bist. Hab Dank, dass du durch dein Wort mit uns reden möchtest. Hab Dank, dass du gut und treu bist und sprich in unser Leben hinein, dass es auch Änderung bewirkt. Segne du unseren Bruder, deinen Boden und gebrauche du ihn. Amen. Das Thema der Freizeit ist ja bekannt. Der Herr ist mein Hirte, unter seiner Führung leben. Und das Thema heute Morgen, wie Gott erquickt, gerade unter schwersten Belastungen. Wir lesen dazu 2. Korinther 1, Abvers 8 bis 11. 2. Korinther 1, das wäre der Text für die Bibelarbeit. Denn wir wollen euch, liebe Brüder, nicht verschweigen die Bedrängnis, die uns in der Provinz Asien widerfahren ist, wo wir über die Maßen beschwert waren und über unsere Kraft, so dass wir auch am Leben verzagten, und es bei uns selbst für beschlossen hielten, wir müssten sterben. Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt, der uns aus solcher Todesnot errettet hat und erretten wird. Auf ihn hoffen wir. Er werde uns auch hinfort erretten. Dazu helft auch ihr, durch eure Fürbitte für uns, damit unsertwegen für die Gabe, die uns gegeben ist, durch viele Personen viel Dank dargebracht wird.
Das ist ein herrliches Thema von den Führungen des guten Hirten. Und da haben wir heute ein Thema, dass es manchmal durch ganz tiefe Täler geht, auch in der Führung von Jesus. Und ich denke, Sie könnten viel erzählen aus Ihrem Leben, von Stunden des Verzagtseins, von Stunden der Angst, der Trauer. Und es waren doch Wege, die der gute Hirte führt. Paulus fängt da an, wir wollen euch nicht verschweigen, die Bedrängnis, den großen Druck. Warum will er denn das nicht verschweigen? Weil Christen das oft verheimlichen. Man spricht nicht drüber, Ist auch in unseren Versammlungen so. Da reden alle von den großen Wundern, die sie erlebt haben, von Gebetserhörungen. Aber wer hat denn den Mut zu sagen, aber ich habe gerade gar keine Gebetserhörungen. Ich gehe gerade durch ganz tiefe Anfechtungen hindurch. Bei mir ist ganz schwer. Und deshalb ist gut, dass der Paulus offen drüber spricht. Wie er am Boden zerstört war. Frust, sagt man. Kein Mut mehr. Er hat nicht mehr weiter gekonnt, über alle Maßen. Er ist sogar am Leben verzagt. Stellen Sie mal vor, der große Apostel, 15.000 Kilometer ist er zu Fuß gelaufen auf seinen Missionsreisen. Den hat keiner kleinkriegen können. Der war kein Weichei. Der war ein ganz kühner Mann. Und dann passiert sowas. Was war das denn? Waren das die schweren Gefangenschaftszeiten? War das die Verleumdung? Das gibt's ja auch, wo man mutlos wird. Demütigungen, Sie könnten das aus Ihrem Leben erzählen. Die Steinigung, die er mitgemacht hat, die Überfälle durch die Räuber. Ist er da im Leben verzagt? Nein, da nicht. Paulus hat das alles wegstecken können, auch das Unrecht. In Korinth haben sie gesagt, er sei ein Schwätzer auf dem Areopag. Sie haben ihn verachtet, alles hat er weggesteckt. Selbst die Narben, die er an seinem Leib getragen hat, spricht im Galaterbrief davon, das waren für ihn Orden, Ehrenzeichen. Ich habe lang drüber gegrübelt, was war denn das beim Paulus, wo er am Leben verzagt ist. Ich denke immer wieder vielleicht, als die Galater das Evangelium verfälscht haben. Und plötzlich die ganzen Reinheitsvorschriften des Alten Testaments wieder brachten. Wie das Evangelium versetzt wurde mit Moralien. Was man alles tun muss mit äußeren Ordnungen und die Freude an Jesus durcheinander gebracht wurde. Er hat ja auch das erlebt in Ephesus, wie die Zehntausenden im Stadion tobten. Groß ist Diana der Epheser. Alles hat ihn nicht kleinkriegen können. Er sagt ja mal später, ich habe in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft. Das waren die fanatischen Gegner des Evangeliums. Aber das gibt es, dass Jesus uns auch in die Tiefen führt. Und das ist in der Bibel kein Geheimnis. Und ich möchte Ihnen Mut machen, das auch in Ihrem Leben zu tun, unter Christen. Zu erzählen, was Sie an Schwerem im Leben erfahren, erlebt haben, wie es über die Kraft ging, wie man nimmer weiter konnte, wie man absinkt, das ist wie wenn ein Schiff auf ein Riff aufläuft und singt, ich kann nimmer. Ich kann nimmer, ich bin am Ende. Es ist überhaupt interessant, dass die Bibel das nie verschweigt, dass die Wege des guten Hirten oft auch in große Tiefen führen. Und da sind ja manche, die können bei uns jetzt nicht dabei sein, weil sie schon im Leidenslager liegen. Und auch das sind die Wege des Herrn, die uns führt. In unserer Welt ist das üblich, dass man immer nur die Erfolgreichen rühmt. Die Großen, die Könner, die immer Erfolg haben, die stolze Bilanzen aufweisen können. Aber soll es bei uns Christen nicht sein, dass wir prahlen. Im Zephania-Buch steht drin, dass Gott sagt, ich will die stolzen Prahler von dir tun. Im Reich Gottes ist das oft falsch, wenn manche so tun und sagen, wir können alles, wir machen alles. Und ich bin immer ganz oben, stimmt ja gar nicht. Weil der Herr seine Leute immer in Tiefen führt. Elia wollte plötzlich sterben, als dort auf dem Karmel das Gottesurteil kam und die Baalspriester abgeschlachtet wurden, aber es keine Bekehrung gab. Der Petrus, der große Freund für Jesus, der Eiferer, heult über seine Sünde, dass er den Heiland verraten hat. In der Nacht vor der Magd am Kohlenfeuer. David, der große David, ein Sänger ohnegleichen, ein politischer Führer. Er hat das nicht verheimlicht, wie er mit der Sünde gekämpft hat und erlegen ist. Wisst ihr, dass jeder von uns das genauso erlebt? Ich habe gekämpft und bin erlegen und bin nicht damit fertig geworden. Das lässt Gott bei seinen Leuten zu, auch Misserfolg, auch Schwächen. Beim Paulus war es auch die große Krankheitsnot. Die Krankheit, die kann furchtbar uns zusetzen, besonders die Schmerzen. Und Paulus redet von des Satans Engel, der ihn mit Fäusten schlägt. Wissen Sie, was das ist? Die ganzen Tiefen der Krankheit. Ein Pfahl im Fleisch, nicht ein Spreißel, ein Pfahl im Fleisch, der ihm ganz hart zusetzt. Des Satans Engel, der in seinem Leben wütet. Er will doch die Wege des guten Hirten gehen. Und das ist ein Weg des guten Hirten, den er führt. Und wisst ihr, was in diesen Augenblicken passiert? Da ist es nichts mehr da mit unserem ganzen Stolz. Wie man sonst mal, wir können alles, wir stecken das weg. Man wird ganz klein, man wird ein Winzling. Und diese Stunden der Verzagtheit und der Mutlosigkeit, die können ganz großes Geheimnis in sich tragen, dass sie erst da richtig verstehen, der gute Hirte ist da, Jesus. Das kann man erst verstehen, wenn unsere Kraft am Ende ist. Unser stolzes Ich. Ich kann doch alles. Ich mach doch alles. Der Mensch kann ganz viel, aber er wird mit seinem eigenen Sterben nicht fertig. Er wird mit seiner Sünde nicht fertig. Er wird mit seiner Ohnmacht nicht fertig. Und das bleiben wir ein Leben lang. Immer wieder Leute, die in Tiefen geführt werden. Gott sei Lob und Dank. Paulus sagt, ich will es euch nicht verschweigen. Über die Maßen am Leben verzagt. Ich kann gar nicht mehr weiter. Er war total am Ende. Ich bin fertig. Und wir uns schon für uns beschlossen hielten, wir müssen sterben. Das geschah, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns setzen, sondern auf den, der Tote lebendig macht. Jesus ist da. Und das ist das ganz Herrliche, das wir dort erleben dürfen, in den schweren, tiefen Stunden unseres Lebens, in dem Verzagtsein, in der Mutlosigkeit. Ist ja heute in unserer Zeit so üblich, dass man das Selbstvertrauen immer stärken will. Das ist etwas Gottloses. Mein Selbstvertrauen, das kann nicht sehr viel. Mein Selbstvertrauen ist von der Sünde geprägt, von der Gottlosigkeit. Mein Ich, das will immer stolz sein und gestreichelt sein. Und wenn dann unser Ich zerbricht und wir in diesen Tiefen sind des Verzagtseins, wie es immer da kommt in der Bibel, in den Stunden der Mutlosigkeit, und dann will Jesus mit dir reden. Und dann will er sagen, ich bin doch der, der dein Leben zur Vollendung führt. Nicht dein Ich ist es. Ich will doch in deinem Herzen wohnen. Ich bin doch dein Heiland. Ich bin doch der, der dir die Schuld vergibt, der dich krönt mit Barmherzigkeit. Das ist so groß. Darum ist es ganz wichtig, dass wir uns unseren schweren Glaubenskrisen auch stellen. Es sind nicht die Zweifel, von denen so viel gesprochen wird, sondern mein Versagen. Ich wollte doch ganz anders als Christ leben und komme immer wieder an die alten Stellen meiner Ohnmacht und meiner Sünde. Und dann erst können sie entdecken, das geschieht, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns setzen, sondern auf Jesus. Wir haben den großen, mächtigen Heiland, der Tote erweckt. Und wenn der in deinem Leben einkehren will, das lernen wir so schwer. Und darum muss es immer wieder eingeübt werden, am meisten in den Stunden des Alters. Eingeübt werden, dass er in dir die Kraft ist, die dich erhebt und der dich ermutigt. Und ich darf immer wieder neu traufen und das entdecken, dass ich, der ich so ein schwacher Mensch bin, auf Jesus hoffen darf. Ist ganz interessant. Es gibt ja heute in vielen Gruppen, dass das Herz des Evangeliums verschwiegen. Was ist denn das Herz des Evangeliums? Ich bin ein armer, gefallener, hilfloser Mensch, aber ich habe einen mächtigen Heiland, der für mich am Kreuz gestorben ist. Und dieses Evangelium, Jesus starb für mich, das ist in deinem Leben immer wieder neu einzuüben. Auch wenn dir bewusst wird, was wir wieder falsch gemacht haben, was wir nicht hätten reden sollen, wo wir andere verletzt haben, wo wir selber mit unserer eigenen Wehleidigkeit nicht fertig werden, wo die Verzweiflung und die Mutlosigkeit bei uns so groß wird, dass Jesus an der Stelle deines Selbstvertrauens soll das Christusbewusstsein stehen. Jesus ist mein Herr und er führt mich und er hilft mir auf. Er ist von Anfang an gewesen. Ich war es nie. Ich war immer gescheitert mit meinem Können. Aber er ist, der mich zum Ende führt. Das ist mein Ruhm. Ich habe durch Jesus meinen Heiland. Das ist ganz wunderbar, wie diese Lieder das aussagen. Darum liebe ich sie so. Wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden. Teufel, Welt, Sünde oder Tod. Allein kann ich es doch gar nicht. Ich werde doch mit dem Teufel nicht fertig. Ich werde doch mit der Sünde nicht fertig. Ich werde doch mit der Welt nicht fertig, die mir zur Versuchung wird. Auch mit meinem kleinen Herzen, das immer wieder mit Gott hadert und murrt. Aber dass in diesen tiefen Stunden ich das erleben darf, ich traue doch auf den lebendigen Herrn, der mir nahe ist. Paulus erzählt das im 2. Korintherbrief ganz am Anfang. Mutig, ich will es euch nicht verheimlichen. Paulus will nicht der Strahlemann sein, der große Prediger, der Evangelist, den alle bewundern, der kann alles, der macht alles, der ist ein Supermann. Er will das den korinthischen Christen gleich sagen. Ich bin ein ganz schwacher, kleiner Mann, aber ich habe einen starken Jesus. Und das ist das herrlichste Zeugnis deines Lebens. Und wenn du wissen willst, was auch so wichtig ist, das kannst du nur weitersagen in der Gemeinde. Denn um dich herum sind lauter Leute, die verzagt sind. Das hat schon Jesus gesehen, wie er die Leute sah, Schafe, die keinen Hirten haben. Und die Leute werden alle mit ihrer Not nicht fertig. Und der Paulus sagt, ich muss das immer wieder selber erleben, wie man auf Christus bauen muss. Erst weil ich selber erlebt habe, kann ich doch die anderen trösten. Sie wissen doch, dass der Trost manchmal auch so oberflächlich sein kann. Wie hat er Hiob gesagt? Ihr seid mir alle leidige Tröster, ihr geht mir auf die Nerven mit euren Trostworten. Wenn es nicht aus der Tiefe der Erfahrung kommt, und das ist für uns ganz wichtig, dass wir gar keine langen Reden halten müssen, sondern sagen, ich habe es doch selber erlebt. In wie viel Not hat nicht der Gnade Gott über die Flügel gebreitet? Ich war doch oft am Verzweifeln, am Aufgeben, schafft das nimmer. Und wenn Sie sich heute mal umsehen, ist das die Not bei ganz vielen Christen. Und die großen Sprüche, was wir alles Tolles machen. Ach, wir sind ein armer, kleiner Haufen von schwachen Leuten, aber wir haben einen ganz herrlichen Heiland. Und dieser Heiland will sich uns erweisen in unserem Leben. Und dann ist das so toll, dass der Paulus das erlebt hat, dass er in Philippi, selbst aus den Philippern, selbst aus dem Gefängnis noch einen Brief schreiben konnte. Der allerfröhlichste Brief, aber er sagt, in dem Herrn. Ich freue mich in dem Herrn. Durch Jesus habe ich eine große Hoffnung. Durch Jesus habe ich ein Ziel. Vor ein paar Tagen hat bei einem Besuch eine alte Dame zu uns gesagt, jetzt bin ich so lange Christ und habe immer noch Angst vorm Sterben. Da habe ich gesagt, natürlich, haben wir alle. Wir haben die kreatürliche Angst, wir sind schwache Leute. Aber wir haben einen Heiland, der uns die Verheißungen gibt, dass er des Todes Macht zerbricht und dass er unseren schwachen Glauben stärkt, gerade in den schwachen Stunden. Wenn ich das nicht wüsste, und jetzt ist so wichtig, dass Sie das den Angefochtenen und den Leidenden sagen, Jesus ist bei dir. Das Allergrößte, was Sie sagen können. Und Jesus lässt dich nicht los, der gute Hirte führt dich. Und das, was heute unser Thema ist, er erquickt uns, gerade unter den schwersten Belastungen. Wenn es durchs finstere Tal geht, durchs Tal der Todesschatten, ist er da und richtet unseren Blick hinüber, dass ich fröhlich hinüberziehen kann und die ganzen Nöte überwinden kann. Da steht im Griechischen ein Wort für trösten, parakalein, trösten. Und das Wort Parakalein ist auch gleichzeitig das Wort, das im Wort Paraklet, dem Tröster, der Heilige Geist ist der Tröster. Der Tröster ist der Heilige Geist und das Wunderbare ist, dass er uns hinüberhilft aus der eigenen Schwachheit und dass er uns das erst möglich macht, dass ich das Jesuswort verstehe. Ohne den Heiligen Geist kann ich gar nicht glauben. Der Heilige Geist setzt mir ein Licht auf und macht mir das ganz groß in der Schwachheit meines Lebens, dass Jesus, der Todesüberwinder, da ist, der mich nie loslässt. Stark ist meines Jesu Hand und er wird mich ewig fassen. Ich kann das mit meinem Kopf nicht begreifen. Aber der Geist Gottes sagt es mir zu. Und das ist so wichtig, dass wir diesen Trost zusprechen, weil wir ihn selber empfangen haben. Diesen wunderbaren Trost. Wenn Sie auch, so wie es mir heute Nacht ging, oft wach liegen, weil schwere Gedanken durch den Kopf gehen. mit denen sie nicht fertig werden. Das ist ja bei uns Älteren immer so, dass wir nachts oft wach liegen. Das sind Segenstunden, wenn wir sagen, jetzt werfen wir es auf Jesus. Und er sorgt für mich. Und ich kann es doch gar nicht selber. In unserer Welt ist das ja mit dem Versagen immer eine Not. Erinnern Sie sich noch, wie Sie in der Grundschule waren? Und das ist ja so eine Urangst, die unsere Schüler haben. Man steht an der Tafel und der Lehrer verlangt, dass man was schreiben soll und man kriegt es nicht hin. Und die ganze Klasse kichert. Der Spott. Deshalb genieren wir uns immer an der Schwäche. Als Jesusleute genieren wir uns nicht mehr an der Schwäche. Sondern wir dürfen sagen, nein, der starke Jesus ist mein guter Hirte. Und ich kann das immer bloß entdecken. In den schweren Stunden meines Lebens, im Versagen, in der Untreue. Wissen Sie, dass wir auch als alte, erfahrene Christen immer wieder scheitern an der Sünde. Die Macht des Versuchers, der in unser Leben eingreift. Und dann ist das so schwer. Darf ich wiederkommen mit der alten Schuld? Ja, du darfst wiederkommen. Und wo Sie das erleben, in Familiennöten oder wo das ist, in Ihren Gedanken, was Sie beschäftigt, Jesus will sie herausführen. Paulus hat viel später dort im Korintherbrief geschrieben, damit ich mich nicht überhebe, ist mir ein Pfahl ins Fleisch. Was ist denn das mit dem Überheben? Das ist, dass man sich übernimmt, dass man angibt im Stolz, ich kann alles. Wir Christen sind die Großmacht. Nein, wir Christen sind arme Leute und bleiben das bis zum Tod. Schwache Leute. Und es ist auch schwer im Alter, wenn man von seinen Geistesgaben so viel abgeben muss. Und wenn man von seinen körperlichen Gaben so viel abgeben muss. Wenn man auf einmal Stück um Stück merkt, das geht nicht mehr. Ich weiß noch, bei einer Konfirmation eines Enkelkinds, da wollte ich beim Foul Ei rennen, da hat mich so wahnsinnig reingehauen, dass ich gemerkt habe, du kannst eben nicht mehr. Jetzt bist du Opa. Jetzt kannst du nicht mehr wie die Jungen. Und da geht's noch viel weiter, dann fällt dir nachher nichts mehr ein. Aber das eine fällt mich ein, damit ich mich nicht überhebe, ist mir gegeben, ein Pfahl ins Fleisch. Der Herr hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Die Gnade des guten Hirten, das steht in 2. Korinther 10, 12. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in deiner Schwäche. Die Jesuskraft ist es immer wieder neu, die uns aufrichtet. Es ist ein ganz großer Schatz, dass wir in unserer Gemeinde so viel pflegebedürftige Alte haben. Das werden Sie auch feststellen, ob Sie ihnen anrufen oder ob Sie sie besuchen. Sie dürfen den herrlichen Dienst sagen. Bleib nicht stehen an deinem zerbrechenden Leib, sondern freue dich, dass Jesus dich erwählt hat und dass er aus deinem zerbrechenden Leben etwas Neues macht in der Herrlichkeit. Du darfst einen großen Ziel haben. Da heißt, ein paar Verse weiter vorher, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Das ist die große Christenfreude. Und in den Liedern singen wir, Jesus, meine Freude, unter deinem Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. Lass den Satan wettern, lass die Welt erzittern. Mir steht Jesus bei. Mir ist so wichtig, dass Sie in den Krankenbetten nicht über die alltäglichen Probleme reden, was so in der Zeitung steht, sondern dass Sie den schwer geschlagenen Menschen diesen herrlichen Trost geben, dass Menschen nicht am Leben verzagen, sondern wissen, mein Leben kommt aus der Hand von Jesus. Und wenn mein irdischer Leib zerbricht, freue ich mich, dass Jesus in mir das neue Leben gestaltet. Er ist die Auferstehung und das Leben. Darum ist das Trösten der schönste und größte Dienst. Was heißt denn Trösten? Wegblicken von mir selber, von meinem Versagen, von meiner Untreue und hinblicken auf Jesus, den Heiland, der da ist, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Das ist so herrlich. Wir dürfen in dieser Welt Mutmacher sein, den Menschen sagen, wir haben eine Botschaft. Wissen Sie, was sonst in der Welt gesprochen wird? Tröstet uns nicht. Das tröstet uns alles nicht. Und auch die Ärzte können uns in vielem nicht helfen, wenn die Schwere der Krankheit uns befallen hat. Und die Nöte dieser vergehenden Welt trösten uns auch nicht. Die schönen Bilder der Welt, das Herrliche ist, dass wir immer mehr den Blick richten auf Jesus, damit wir unser Vertrauen auf den setzen, der uns aus der Todesnot errettet hat und erretten wird. Das ist der gekreuzigte Jesus. Der ist für uns am Kreuz gestorben, hat den ganzen Fluch getragen unseres irdischen Lebens. Aber Gott hat ihn zur Versöhnung gesetzt, dass durch ihn uns der Himmel aufgetan wird. Wir sind gerecht geworden durch den Opfertod von Jesus. Ganz herrlich. Er macht mein Leben neu, die das wissen. Ich gehöre Jesus, nicht weil ich gut bin. Nein, ich bin ja ein Versager, wie die Gestalten alle in der Bibel. Der Petrus und der David und wie wir sie alle kennen, der Elia. Aber er hat in Jesus sich für mich erklärt. Weil ich ein verlorener Mensch bin, hat er mich erlöst. Und ich darf das wissen. Und ich darf wegblicken von meinem Versagen, von der Armut meines Lebens. Darf ich auf Jesus blicken und mich freuen. Er ist da, der Heiland, der Retter. Ich liebe ja so sehr den Heidelberger Katechismus, der in der Reformationszeit geschrieben wurde, in der Tradition der Reformierten, der Calvinisten. Was ist dein Trost im Leben und im Sterben, dass ich nicht mein, heißt dort, sondern meines getreuen, heilendes Jesu Christi Eigentum bin. Der hat sein Leben für mich gelassen, das ist mein Trost. Und darum gibt es keine Traurigkeit mehr und kein Verzagen. Er hilft uns aus der Todesnot und aus der Todesangst. Es gibt kein anderes Mittel als den Blick auf den Heiland. Und er ist der gute Hirte, der dich führt, auch durch manche dunkle Stunde hindurch, durch ein Verzagtsein. Und den Trost brauche ich jeden Tag neu, vielfach. Und den brauchen Sie und den dürfen Sie weitergeben. Und anderen sagen, dass Jesus da ist, der dich erwählt hat und der dich nicht loslöst und dessen Hand du ewig geborgen bist. Und du darfst fröhlich sein in ihm. Dazu helft ihr uns auch durch eure Fürbitte. Dafür wollen wir dafür beten, dass der Geist Gottes den lieben Angefochtenen immer wieder den Blick frei macht für Jesus, auf den Heiland. In diesen Tagen ist es immer wieder schön, wenn Leute auch an die verfolgten Christen gedenken. Aber was ich immer nicht so liebe, wenn die Leute so arg wehleidig von den verfolgten Christen reden, wissen Sie, dass die verfolgten Christen uns viel voraus haben. Unser Blick ist zerstreut durch die Nichtigkeiten dieser Welt, die uns tagtäglich beschäftigen. Bei den verfolgten und bedrängten Christen in aller Welt ist der Blick auf Jesus viel zentraler, viel fröhlicher und viel gewisser, dass sie das wissen. Ich bin beim Heiland geborgen. Und egal, was die mit mir machen, es kann nichts geschehen, was die mit mir machen wollen. Ich bin in der Hand Jesu geborgen. Das ist der herrliche Trost, den wir haben. Dafür dürfen wir beten, dass wir wieder fröhliche, gewisse Christen werden. Und die notvollen, dunklen Stunden in unserem Leben, wir wollen sie nicht verheimlichen. Wir wissen, die kommen, weil wir immer wieder uns überheben, stolz werden, meinen, wir können es. Nein, wir können ohne Jesus keinen Schritt mehr gehen, ohne ihn nichts mehr. Er will dir dein Alles sein. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. So war es dann bei Paulus. Ich kann sogar aus den Tiefen der Traurigkeit und der Angst mich befreien. Wir wollen noch beten. Lieber Herr, wir danken dir, dass du gerade in den Tiefen unseres Lebens mit einem großen Trost da bist und uns erquickst und aufrichtest. Ganz herzlichen Dank. Und dass du uns kennst, ja, darum bist du am Kreuz gestorben, weil wir ohne dich keinen Schritt gehen können, weil wir Versagner und Verleugner sind, auch hilflos der Macht der Sünde ausgeliefert. Herr, wir bitten dich, dass wir auch andere trösten können um uns her und ihnen das zusprechen, was du ihnen gibst, mit dem Trost, den wir selber erfahren haben. Ja, das ist der Geist, der Heilige Geist, der uns dein Wort so groß macht, deren Liedversen und Bibelworten uns so groß wird. Nichts kann uns aus deiner Hand reißen. Wir sind ewig in dir geborgen. Amen.
Amen.